Hallihallo.
Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder da seid.
Ja, willkommen zurück zu einem Häppchen Politik. Und unser Podcast versucht in Zeiten von Fake News, 30-sekundigen TikTok-Videos und einer Medienlandschaft, die politisch viel Vorwissen voraussetzt, euch ein relevantes Thema jeden Donnerstag zu präsentieren. Und wir möchten dieses Thema dann kompakt für euch zusammenfassen, sodass Politik von jedem und jeder verstanden werden kann. Bei unserem aktuellen Thema versuchen wir, einen Diskurs der Politik vereinfacht zu erklären, damit ihr langfristig mitreden könnt und euch eine Meinung bilden könnt. Lasst uns Politik also portionsfähig machen. Ja, Sarah, ich steig direkt ein und frag dich mal eine ganz provokante Frage. Würdest du dich als Gen Z bezeichnen?
Also ich glaube, irgendwas in between habe ich zumindest letztens mit Leuten aus meinem Freundeskreis eruiert. So zwischen Millennial und Gen Z.
Ja, ich habe gehört, das heißt Zillennial.
Zillennial?
Also, ja, also halt diese In-Betweener. Weil du bist ja 1999 geboren, ne?
Das ist richtig.
Expose ich dich jetzt?
Nee, es hört sich gerade an, als wäre ich so auf einer Polizeistation. 99 Jahrgang? Ja, richtig.
Zillennial? Richtig.
Das ist eine neue Kategorie, damit die dann so Statistiken rausbringen können, wie viele Zillennials irgendwelche Straftaten begangen haben. Haben wir schon in der letzten Podcast-Folge herausgefunden, ne?
Stimmt, stimmt. Nee, auf jeden Fall frage ich dich diese Frage, weil wir uns heute ein bisschen mehr mit Gen Z beschäftigen. Und ich dachte, so als Einstieg können wir vielleicht herausfinden, ob du ein Gen Z bist. Und dazu habe ich ein ganz professionelles Quiz hier rausgeholt von der Website Desired. Und das führen wir jetzt mit dir durch. Bist du bereit?
Ich weiß nicht, ob ich das so sehr desire, ein Gen Z zu sein.
Oha.
Also no front, ne? No front. Aber vielleicht habe ich mich mit dem No front schon irgendwie gerade so als Gen Z geoutet.
Oh mein Gott. Wir fangen einfach direkt an mit der ersten Frage. Die lautet nämlich, du findest eine Idee richtig cool. Wie würdest du sie alternativ auch beschreiben? Die Auswahlmöglichkeiten sind Oberaffengeil, Lit, Bombastisch, Fett, Stabil oder Steil.
Oh mein Gott, schwierig. Ich bin ehrlich, ich glaube Lit. Lit.
Lit, okay. Ich hätte, glaube ich, stabil gesagt. Nächste Frage. Weißt du, was ein Simp ist?
Nee, never heard.
Okay, ich beschreibe kurz für die Leute, die es auch nicht wissen, so wie dich. Ein Simp ist meist ein Mann, der quasi auf eine Frau steht, diese aber nie von sich überzeugen kann. Also er klebt dann quasi immer an einer Person und möchte quasi eine Beziehung eingehen, aber diese wird dann immer nie erwidert.
Boah, ich hatte mal so einen Mitbewohner, der war so.
Ja. Also so bist forever in the friendzone, so ein bisschen.
Ja, nee, er hat es dann nach einem Jahr geschafft. Aber das ist auch ein bisschen komisch, er hat es nach einem Jahr geschafft, sie endlich zu erobern.
Ach so, ich dachte gerade dich.
Mein Gott, nein. Trust me, da hätte es auch in 10 Jahren nicht geklappt.
Okay, nächste Frage. Wie bezeichnest du Nichtstun? Chillen, abhängen, harzen, gammeln oder pufen?
Okay, also pufen raus mit den Leuten, die pufen sagen, wirklich. Harzen finde ich auch schon ein bisschen diffamierend. Und ja, ansonsten, ich glaube, chillen. Ich chille.
Ich habe gammeln gesagt. Ich finde es gut, dass unsere Antworten jetzt schon unterschiedlich sind. Welche Ausdrücke für tanzen hast du schon mal verwendet? Dancen, abhotten, schwufen oder keiner der genannten Begriffe?
Also ich finde, da ist immer so ein Begriff dabei, wo ich mir einfach denke, so, was, wer bist du? Aber ich, ja, dancen, also auf jeden Fall dancen.
Ja, würde ich auch sagen. Aber du musst ja bedenken, das Quiz soll herausfinden, ob du ein Millennial, Boomer oder Gen Z bist. Also vielleicht sind das auch alles diese Boomer-Begriffe, die wir nicht kennen.
Ich muss jetzt mal meine Eltern fragen.
Okay, nächste Frage, die ich für dich selber beantworten kann, Sarah. Benutzt du im Alltag viele Anglizismen?
Hä, nee, bis ich jetzt nicht wieder drauf kommst.
Das ist ja völlig absurd. Das ist ja eine Unterstellung.
Nee, nee, also schon deutlich. Ich versuche das auch zu reduzieren. Ich habe jetzt auch so eine Challenge gesetzt, aber ich habe die auch schon wieder verloren. Also, seitdem ich sie mir gesetzt habe.
Okay, nächste Frage. Du wirst angeflirtet. Welchen Ausdruck würdest du alternativ eher verwenden? Ich wurde angemacht oder ich wurde angebaggert?
Also hättest du mich noch vor 5 Jahren gefragt, dann vielleicht angebaggert, aber jetzt schon angemacht.
Angemacht, würde ich auch nehmen als Antwort. Okay, das ist auch eine gute Frage, weil du es eben selber verwendet hast. Weißt du, was gemeint ist, wenn jemand die Anmerkung No Front hinterher schiebt?
Ja, erklär mal bitte.
Ja, also ich beantworte mal mit Ja. Würdest du kurz erklären, was No Front heißt für diejenigen, die es nicht kennen?
Ja, dass man einen Angriff nicht persönlich nehmen soll oder es vielleicht überhaupt gar nicht erst als Angriff werten soll.
Ja, sehr gut erklärt. Und wir kommen auch schon zur letzten Frage, nämlich, wie bezeichnest du jemanden, der richtig betrunken ist? Die Antwortmöglichkeiten sind sternhagevoll, Besowski, Hacke, trashed.
Oh mein, also alles irgendwie schon ein bisschen, ich würde einfach sagen, voll, jemand ist voll, aber es gibt es ja niemals Auswahl. Nee, dann vielleicht Besowski noch am ehesten.
Besowski, finde ich auch, ist die beste Antwort. Okay, Sarah, wir haben eine Antwort und du bist offiziell nach diesem sehr professionellen Quiz ein Mitglied der Gen Z.
Nein! Okay, Spaß. Also ja, habe ich mir ja schon so zu 50% gedacht. Vielleicht auch mehr.
Ja, ne? Aber das ist gut, dass wir das jetzt herausgefunden haben, weil wir beschäftigen uns jetzt gleich noch so ein bisschen mehr mit der Gen Z. Wie würdest du denn die Gen Z beschreiben, wenn du jetzt sie beschreiben müsstest?
Ich glaube, die Gen Z ist auf jeden Fall eine Generation, die deutlich mehr für ihre Werte einsteht, die deutlich mehr auch für Gerechtigkeit einsteht und sich auch um eine größere Work-Life-Balance bemüht. Aber das waren jetzt auch alles irgendwie schon sehr politische Ansichten oder Aspekte der Gen Z.
Aber sind auch in einem Politik-Podcast, das ist auch okay.
Oh no, okay, ja dann.
Ja, ich dachte, ich gebe dir mal so einen kleinen wissenschaftlichen Einblick, was die Generation Z genau sein soll. Denn nach einem Stanford-Report und nach einer Studie des Pew Research Centers sind die Generation Z eine Generation in der Kohorte zwischen den Jahrgängen 1996 bis 2012, wobei sich die Zahlen da auch ein bisschen widersprechen. Anders genannt wird die Generation auch iGen oder Post-Millennials genannt. Habe ich tatsächlich noch nie gehört. Bin ich nicht dafür, dass das eingeführt wird.
Ja, doch, doch. Das habe ich schon öfter gehört, tatsächlich.
iGen?
Nein.
Das klingt wie iPhone.
Nein, Post-Millennials.
Ja, weil du selber ein Millennial bist.
Ja, wir haben doch gerade festgehalten, dass ich Gen Z bin. Was jetzt?
Ja, ich weiß. Aber du bist ja Zillennial, würde ich ja sagen. Du bist
ich
ja
identifiziere mich als Zillennial. Und ja, ne?
Ja,
deswegen.
Genau.
Ja.
Okay, weitergehend sind nach den Studien die Generation Z sehr kollaborativ und sie streben grundsätzlich mehr nach einer vielfältigeren Gemeinschaft. Also, und sie schätzen nicht hierarchische Führungsstile und sind sehr sozial. Zudem, ich glaube, das können sich alle auch schon denken, wenn sie an Gen Z denken, sind das grundsätzlich Digital Natives. Also sie haben im Durchschnitt die Welt nicht ohne Internet oder halt Technologien wie Handys oder Computer erlebt. Und was ich einen sehr krassen Fun-Fact fand über die Gen Z, ist, dass sie aber trotzdem präferiert, sich in Person zu sehen, also den persönlichen Austausch über den digitalen Austausch stellt. Hättest du das gedacht?
Nee, ehrlich nicht. Aber ja, vielleicht noch eher als Gen Alpha. Also ja. Gen Alpha, das kommt ja so danach und dann, ich glaube, so Gen Alpha. Wer präferiert es nicht?
Ja, ich finde es auch komisch. Ich glaube, wenn ich eine Studie durchführen würde, würde ich halt auch niemals anklicken, so, nee, ich mag am liebsten FaceTime.
Ja, nee. Also ich glaube, manchmal ist es auf jeden Fall komfortabler, aber dann hat es vielleicht auch eher was damit zu tun, eben, dass man einen weiten Weg auf sich nehmen müsste, um jetzt in persönlichen Kontakt zu treten.
Ja, auf jeden Fall. Genau, was ich auch noch rausgefunden habe über die Gen Z, ist, dass sie als die radikalste und ethnisch diverseste Generation angesehen wird. Und sie ist auf dem Weg, die gebildetste Generation zu sein. Also wir haben eben gehört, Jahrgang 2012, noch nicht alle haben da ihren Schulabschluss bestanden oder durchlaufen. Aber es gibt grundsätzlich in diesen Jahrgängen halt die wenigsten Schulabbrüche und die meist eingeschriebensten Universitätsraten und die höchste Bildungsrate. Aber das fand ich irgendwie, also da bin ich schon ein bisschen stolz drauf, oder? Ich meine, da habe ich auch für was geleistet.
Ja, nee, auf jeden Fall. Okay, ich glaube schon auch, dass es Wegbereiter gab, die mir überhaupt ermöglicht haben, dieses System so zu durchlaufen. Aber an sich hat man ja schon am Ende auch seinen eigenen Schulabschluss geschafft, ne?
Richtig. Also ich finde, wir haben jetzt herausgefunden, dass du uns schon ein bisschen angehörst, der Gen Z. Denn ich, muss ich auch dazu sagen, fühle mich schon der Gen Z zugehörig, im Gegensatz zu dir.
Ja, also ich glaube schon, dass ich auch in vielen Punkten denke, zur Gen Z dazuzugehören. Aber ich glaube, dass ich halt damals vielleicht auch noch viel mit Millennials aufgewachsen bin und dementsprechend auch diese Millennial-Kultur im weitesten Sinne nachvollziehen kann oder verstehen kann und vielleicht auch irgendwie so, ja, teilweise so eine gewisse Kultur davon noch mitbekommen habe.
Ja, das hängt ja auch immer stark davon ab, wie man geprägt wurde, auch so Geschwister, also du bist jetzt Einzelkind, aber meine Geschwister sind zum Beispiel alle jünger. Das sind, glaube ich, auch alles Einflüsse, die sich darauf auswirken. Okay, wir wollen uns aber trotzdem dem heutigen Thema so ein bisschen nähern, denn wir befassen uns nicht nur mit Gen Z, sondern mit Gen Z-Protesten im Speziellen. Und da wäre jetzt auch nochmal meine Frage an dich, Sarah, ob du schon mal protestieren warst?
Nee, ich war noch nie aktive Protestlerin.
Ja, ich war tatsächlich auch in meinem Leben erst einmal protestieren. Ich frage mich auch, ob das vielleicht mit Covid zusammenhing, dass man halt einfach da nicht so viel, ne, das so gelernt hat. Das war ja so der Zeitraum, wo ich halt erwachsen geworden bin. Aber ich war für Fridays for Future protestieren an der allerersten Fridays for Future. Ich glaube, es war auch so, ich glaube, in dem Moment hat sich das schon sehr besonders angefühlt, auch wenn ich sagen muss, dass ich dann ja nicht nochmal war. Das hat ja jeden Freitag stattgefunden. Aber ich fand es irgendwie cool, dass das alles so in meiner Altersgruppe stattgefunden hat.
Nee, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also was heißt, ich bereue das. Aber ich meine, ich kann das ja auch immer noch machen, wenn ich jetzt halt irgendwie eine Protestaktion sehe, an der ich mich beteiligen wollen würde, dann bin ich ja frei und kann da hin. Aber ich muss schon sagen, ich glaube, ich hätte mir in jungen Jahren vielleicht auch schon mal gewünscht, da in so einer Protestaktion teilnehmen zu können und auch so dieses Gemeinschaftsgefühl oder auch das Gefühl für Werte einzustehen und sich auch laut zu machen, das, glaube ich, wäre schon, ja, was heißt cool? Es soll ja nicht nur cool sein, aber ich glaube, es hätte auch mir so eine gewisse Form der Selbstwirksamkeit mitgegeben.
Ich glaube, du hast jetzt schon ein richtig gutes Intro geleistet für mein heutiges Thema, nämlich die Gen Z-Proteste im globalen Süden. Denn ich glaube, diese Protestierenden fühlen sich vielleicht auch verbunden mit dem, was du gerade gesagt hast, wie sie sich fühlen, während sie protestieren. Und deswegen möchte ich dir jetzt gleich mal so einen kleinen Überblick geben, in welchen Ländern protestiert wurde und was diese Länder alle so gemeinsam haben. Also wir konnten verzeichnen, dass im Jahr 2025 halt überdimensional viele junge Menschen auf die Straße gegangen sind im globalen Süden. Und diese wurden auch miteinander in Verbindung gebracht, also die Proteste. Also es ist nicht ganz klar, inwieweit man das jetzt zählen kann. Ich habe mich auf einen Artikel bezogen, der sich an der Zahl 14 aufhängt, also 14 Länder, die an diesen Protesten teilgenommen haben, die halt sich so sehr ähneln. Aber es sind auch deutlich andere Länder noch damit in Verbindung gebracht worden, also teilweise auch europäische Länder wie Spanien oder Frankreich. Aber nach dem Britannica-Artikel, den ich gelesen hatte, waren darunter Indonesien, Bangladesch, Bulgarien, East Timor, Kenia, Mexiko, Serbien, Sri Lanka, Madagaskar, Philippinen, Türkei, Nepal, Peru und Marokko. Aber man kann schon mal sehen, es ist auf jeden Fall ein großes Spektrum, in dem diese Proteste stattfanden. Und ich finde es halt interessant, dass es halt auch in unterschiedlichsten Kulturen, Religionen, politischen Systemen und über die gesamten Kontinente verteilt ist. Also man sieht jetzt ja auch nicht, dass es nur, sage ich mal, eine Region auf einem Kontinent befasst und dann sich das da irgendwie ja so Domino-Effekt-mäßig ausbreitet, sondern es ist wirklich global ein Phänomen gewesen und ist es auch immer noch teilweise. Ich habe mich heute, so weil wir ja auch nicht genug Zeit haben, jetzt über jedes Land zu sprechen, auf drei Länder konzentriert, nämlich Nepal, Peru und Marokko. Und ich möchte, weil ich das irgendwie mal ganz interessant fand, so wie du es eben auch beschrieben hast, wie sich diese jungen Menschen in diesen Protesten gefühlt haben, aus jedem Land eine Person sprechen lassen, die an diesem Protest teilgenommen hat. Und genau, einige Namen dazu sind auch geändert. Aber ich würde jetzt sagen, ich fange einfach direkt mal mit dem ersten Land an, nämlich Nepal. Und wir tauchen ganz kurz ein in die erste Geschichte. Bist du bereit, Sarah?
Ich bin bereit.
Okay, es ist der 8. September 2025 und wir befinden uns in Kathmandu, der Hauptstadt von Nepal. Am Ende des Ganges eines zentralen Krankenhauses liegt der 18-jährige Suraf. Sein Arm ist verbunden, in seiner Hand befinden sich immer noch Splitter eines Schrotgeschosses. Eigentlich studiert Suraf. An diesem Montag besucht er das erste Mal in seinem Leben eine Demo. Viele junge Menschen, wie auch Suraf, schließen sich den Protesten gegen die Regierung vor dem Parlamentsgebäude an. Als die Menge die Barrikaden am Parlamentsvorplatz durchbricht, setzen die Polizeikräfte zunächst Tränengas und Wasserwerfer ein. Kurz darauf folgen die Gummigeschosse und dann plötzlich die scharfe Munition. Eine dieser zahlreichen Patronen trifft Surafs Vordermann an der Brust. Er stirbt. Der Splitter einer Schrotlandung traf kurz darauf Surafs Arm. Im Krankenhaus rekapitulierte er die ersten Proteste vor dem Parlamentsgebäude. Er sagte: Ich habe vor Schmerzen geschrien und meine Freunde haben mich ins Krankenhaus getragen. Es war völlig unnötig, Menschen zu töten. Das ist unmenschlich. Das ist einfach nur widerlich.
Okay, also was du ja jetzt gerade erzählt hast, hört sich auf jeden Fall schon mal ziemlich gewaltvoll an und auf jeden Fall nicht vergleichbar mit einem klassischen Protest aus Deutschland, wie wir uns den jetzt so vorstellen würden. Aber es ist ja eigentlich auch nichts, wovon man nicht schon mal gehört hätte. Nichtsdestotrotz, wenn ich das halt so höre, dann finde ich das einfach schon auch sehr mutig von den jungen Leuten im globalen Süden oder jetzt halt explizit in Nepal auf die Straße zu gehen und sich eigentlich wissentlich solcher Bedingungen, dieser Protestbedingungen auszusetzen.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen fand ich das auch so gut, heute mal so ein paar Perspektiven zu nennen. Einfach um sich mal hineinzuversetzen, vielleicht im leichtesten Sinne, wie sich diese Leute halt auch fühlen und wie du eben schon gesagt hast, wie viel Mut das auch erfordert, da protestieren zu gehen.
Ja, auf jeden Fall. Also schon ein sehr großes Stück an Courage, das man da aufbringen muss.
Ich will jetzt kurz nach diesem Einblick von Suraf nochmal erklären, was in Nepal überhaupt vorgefallen ist. Also wie haben sich die Proteste überhaupt entwickelt? Denn im September 2025 gingen eben zehntausende Menschen, genauso wie Suraf, eben auf die Straße. Und das entstand zunächst aus einer Reaktion des Verbots der Regierung von 26 Social-Media-Plattformen. Also die haben sie gesperrt, beziehungsweise es gab da so eine neue Regelung der Authentifizierung. Und das wurde schon Ende August ausgerufen, aber dann erst Anfang September umgesetzt. Und viele der Proteste entstanden dann eben aus Angst vor medialer Zensur oder der Befürchtung, dass ihre Meinungsfreiheit halt dauerhaft eingeschränkt wird durch das Gesetz. Allerdings richteten sich dann die Proteste relativ schnell nicht nur gegen dieses Gesetz, sondern dann halt auch gegen die gesamte Regierung. Und das zeugt dann eben davon, dass in Nepal schon seit längerem eine ziemlich große Frustration und politische Unzufriedenheit in der Bevölkerung und gerade in der jungen Bevölkerung gab. Denn die Proteste gingen dann halt massiv gegen den Premierminister Sharma Oli sowie gegen halt andere RegierungsvertreterInnen, die mit massiven Korruptionsvorwürfen in Verbindung standen, beziehungsweise immer noch stehen. Und anfangs waren die Proteste halt auch relativ friedlich, also da ging es ja dann auch nur um dieses Verbot hauptsächlich. Allerdings eskalierten die Demonstrationen dann relativ schnell in wirklich regelrechte Straßenkämpfe gegen die Polizei. Und diese schlug dann ja auch gewaltvoll zurück, wie man das eben schon rausgehört hat. Und als Reaktion, beziehungsweise während der Proteste, wurden eben Regierungsgebäude gestürzt, Autos angezündet und ganze Straßen vernichtet. Und auch insgesamt 75 Menschen haben dabei ihr Leben verloren und über 2000 Verletzte gab es auch. Also wirklich sehr brutale Proteste in Nepal. Und eine Sache, die sehr interessant war, vor allen Dingen in der nepalesischen Bewegung der Proteste, war eben die Organisation auf Discord. Dort haben sie eben strategisch ihren Protestverlauf nicht nur gepostet, sondern auch geplant und sich halt koordiniert und abgesprochen. Am 9. September 2025 trat Premierminister Oli dann zurück und am 12. September 2025 folgte dann die Auflösung des Parlaments. Also man sieht auch, dass die Proteste wirklich in Nepal auch zu einem Umbruch geführt haben und die Regierung, sage ich mal, darauf geantwortet hat, was ich tatsächlich extrem stark finde. Also ich meine, ich habe die Bilder in Nepal mir auch angeguckt und Videos und das ist wirklich, also für mich sieht das halt wirklich aus wie Krieg. Also das sind regelrechte Straßenkämpfe. Die ganze Stadt war in Ausnahmezustand, aber auch das ganze Land. Also die Proteste haben sich ja nicht nur in der Hauptstadt abgespielt. Ich finde es halt wirklich beeindruckend, wie viel das dann verändert hat innerhalb von wirklich, sage ich mal, 2 Wochen.
Ja, also ich finde es auch insgesamt krass zu sehen, wenn Proteste erfolgreich sind. Weil, also ich habe schon das Gefühl, dass auch viele Proteste zumindest kurzfristig erstmal nicht so erfolgsversprechend sind. Aber in dem Fall, und also da ist es ja besonders schön eigentlich zu hören, dass es sich am Ende ausgezahlt hat, weil es ja trotzdem es war ja trotzdem ein sehr gewaltvoller Akt, ne? Also man musste ja als Teilnehmer dieser Protestaktion sehr viel geben, damit man am Ende vielleicht, womöglich, nichts bei rausbekommt. Verstehst du, wie ich meine?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man kann das auch gar nicht so ein bisschen vergleichen mit Protesten, die wir aus Deutschland gewöhnt sind. Weil die sind ja auch eher mit einer langfristigen Veränderung verbunden und nicht mit, sag ich mal, dieses Stürm die Barrikaden und Regierungssturz. Aber ich finde es halt, also ich will das gar nicht so ins Positive oder Negative stellen, aber einfach die Gewalt dahinter, also nicht die Gewalt im Sinne von Polizeigewalt, sondern wie gewaltig diese Proteste sind, finde ich wahnsinnig. Also dass wie viele Menschen sich da innerhalb von 2-3 Tagen mobilisieren haben lassen und sich zusammengetan haben auch. Also ich finde es auch irgendwie, was heißt schön, aber irgendwie diese Gemeinschaft dahinter ist auch, ich finde es einfach beeindruckend.
Ja, ich glaube, bemerkenswert trifft es irgendwie auch am besten oder beeindruckend, weil das, also das zu organisieren, ist auch echt ein Akt. Ich habe auch letztens mal ein Buch gelesen von einer Protestorganisatorin, die sich so ein bisschen während der Corona-Zeit für Klimaproteste noch eingesetzt hat und da halt auch Organisation übernommen hat. Und was sie da alles geleistet hat, ist auch unglaublich. Und ich meine, das sind ja jetzt halt nicht irgendwie so Mengen von, ja, nur so 50 bis, keine Ahnung, 200 Leuten, sondern das sind ja tausende Menschen, die sich da versammeln. Und das auch alles zu koordinieren, ist echt eine Meisterleistung auch.
Ja, und man muss dazu sagen, da gehe ich gleich noch drauf ein, aber es wurde nicht von einer Person koordiniert. Also die haben sich einfach kollektiv online koordiniert. Also das, glaube ich, bedarf auch nochmal sehr viel, ja, auch Glück, glaube ich auch, aber halt auch trotzdem Organisation. Okay, Sarah, ich würde sagen, wir vergleichen das direkt mal mit dem nächsten Land, denn wir gehen direkt über zu Peru und ich werde da wieder eine Stimme sprechen lassen. Wir befinden uns in Lima, Peru. Seit Tagen verfolgt die 19-jährige Studentin Jessica die anheizenden Proteste seit dem 13. September, ausgelöst durch die neue Pensionreform der Regierung. Aber nicht nur das neu erlassene Gesetz befeuert die Straßentumulte. Jessica berichtet von der Unsicherheit, die viele Menschen in Peru erfahren. Kriminalität, tagtägliche Vorfälle von Erpressungen und die Unfähigkeit der Regierung und des Justizsystems, gegen diese steigende Kriminalität vorzugehen, drängt die Gen Z auf die Straßen. So auch Jessica, die sich am 20. September den Protesten anschließt. Sie steht in der ersten Reihe der demonstrierenden Menschenmasse in Lima. Die Polizei schlug die Proteste brutal nieder. Auch Jessica erfährt diese Gewalt. Direkt vor ihr wurde einer der Mitdemonstrierenden von einem Polizisten in der Brust getroffen. Jessica berichtet: Was ich gesehen habe, hat mich angewidert. Die Polizei kennt keine Gnade. Sie schießen einfach drauf los. Ob da ein Kind ist oder ein älterer Mensch, das ist ihnen egal.
Ja, also ich meine, hier haben wir es auch wieder schwarz auf weiß, ne? Also es werden ja sogar Menschenleben geopfert, um ja das Regime aufrechtzuerhalten. Beziehungsweise auf der Seite der Protestler musst du wirklich damit rechnen, dass du dahin gehst und nie wieder vielleicht auch heimkehrst.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es auch wieder bemerkenswert, dass es so ähnlich ist auch zu Raffs Geschichte. Also auch, dass hier im nahen Umfeld jemand in der Brust getroffen wurde, dass man selber halt diese Polizeigewalt wirklich am eigenen Körper erlebt, mitbekommt. Und wie du ja auch schon gesagt hast, also was treibt Menschen in ja so eine Lebensnot am Ende, dass sie sich trotzdem dazu ermutigen, auf die Straße zu gehen? Also die Gründe dahinter müssen halt so gewaltig sein.
Ja, auf jeden Fall.
Vielleicht kommen wir auch direkt dazu. Also, ich würde jetzt direkt einfach weitermachen, warum es in Peru einfach zu diesen Protesten gekommen ist. Man muss ja auch sehen, die Proteste sind nur 1, 2 Wochen nach den Protesten in Nepal entsprungen. Also, das ist wirklich zeitlich direkt nah beieinander. Und ausgelöst waren diese Proteste in Peru eben durch die Pensionreform. Die Proteste verliefen auch hier zunächst friedlich und dann kam es eben auch zu gewaltsamen Auseinandersetzungen in Peru. Denn nicht nur das Pensionsgesetz, sondern halt vielmehr die allgemeine Unzufriedenheit gegenüber der Regierung, aber vor allen Dingen gegenüber der Präsidentin Dina Boluarte, heizten die Proteste dann eben auch weiter auf. Auch Präsidentin Boluarte stand eben mit Korruptionsvorfällen in Verbindung, aber auch die schlechte wirtschaftliche Lage und die steigenden Fälle an Kriminalität sorgten eben dafür, dass die Protestierenden weiter auf die Straße gingen. Und am 10. Oktober erfolgte als direkte Reaktion auf diese Jugendproteste dann die Absetzung von Präsidentin Boluarte. Und einen Tag später wurde dann der Übergangspräsident José Jery eingesetzt. Allerdings eskalierten die Proteste danach dann noch weiter, weil dieser Übergangspräsident halt mit weiteren Korruptionsskandalen sowie sexuellem Missbrauch in Verbindung stand oder steht. Und die Protestbewegungen dann eben noch weiter aufgeheizt wurden. Also diese Absetzung der Präsidentin Boluarte hat jetzt irgendwie nicht dazu beigeführt, dass die Proteste sich dadurch irgendwie beruhigt haben.
Ja, ich werfe die Frage auch mal zurück. Also, wenn du das so hörst, was fühlst du da eigentlich?
Ja, ich finde es genauso überwältigend, einfach wie viele Menschen da zusammenkommen. Ich finde es auch irgendwie immer noch krass, dass halt die meisten von diesen Protestierenden halt junge Menschen sind, also Menschen wie du und ich, die halt ja auch für ihre Zukunft auf die Straße gehen.
Ja, wobei ich mich da auch frage, ob das überhaupt auch ältere Menschen erreicht. Also die Organisation solcher Proteste ist ja bestimmt auch darauf ausgerichtet, sich nur auf Plattformen zu entfalten, wo auch explizit junge Menschen sich aufhalten oder primär junge Menschen sich aufhalten.
Ja, das stimmt, obwohl ich sagen muss, dass in Peru auch ältere Menschen auf die Straße gegangen sind. Also die haben sich dann eben von den Protesten mitreißen lassen und haben vielleicht selber auch Social Media benutzt und sind darüber halt über die Proteste informiert worden. Aber ich meine, die Proteste finden halt auf deinen Straßen statt. Also gerade halt, sage ich mal, informelle ArbeiterInnen in Peru haben sich den Protesten auch angeschlossen, weil ja auch das Pensionssystem diese ja auch gleichermaßen diskriminiert und betrifft. Da sage ich später auch nochmal was zu, warum. Aber also es gab auch deutlich ältere Menschen. Ich sage aber so, der Durchschnitt war halt relativ jung. Ja, und jetzt kommen wir auch zum letzten Land und da werde ich jetzt nochmal eine Stimme sprechen lassen. Wir befinden uns in Marokko. Am Abend des 28. September verfolgte die 25-jährige Hajar Belhassan die stetig eskalierenden landesweiten Proteste aus ihrem Handy. Gerade auf Discord und TikTok gab es zahlreiche Videos und Berichte zu den von der Gruppe Gen Z 212 organisierten Demonstrationen. Hajar repostet ein Video, auf dem Protestierende mit Slogans gegen neue Fußballstadien und für bessere Krankenhäuser zu sehen sind. Am nächsten Tag erreicht sie einen Anruf ihrer Freundin, dessen Bruder kürzlich während ausschreitenden Protesten festgenommen wurde. Nun ist auch für Hajar klar, dass sie etwas tun muss. Sie schließt sich den massiven Protesten in Setat an. Als sie auf die Straßen hinausgeht, sieht sie zahlreiche Verhaftungen von Demonstrierenden. Sie hat Angst, den Polizisten in die Augen zu schauen, in Sorge, selbst willkürlich verhaftet zu werden. Dennoch demonstriert sie weiter, vor allem weil sie ihr Land besser sehen will, ohne Marokko verlassen zu müssen. In einem Interview sagt sie, es bricht mir das Herz, junge, gebildete und friedliche Menschen willkürlichen Verhaftungen ausgesetzt zu sehen.
Ja, aber was ich mir jetzt auf jeden Fall gefragt habe, so was heißt eigentlich Gen Z 212? Also, was ist das?
Ja, gute Frage. Ich habe es jetzt auch noch nicht erklärt. Also Gen Z 212 ist eine Gruppe von Menschen in Marokko, die ja der Gen Z angehören, also den Jahrgängen, die ich vorhin aufgezählt habe, so ja, 96 bis 2012. Und 212 basiert auf der Ländervorwahl von Marokko. Also es ist eigentlich nur so eine Spezifikation von, wir sind die Gen Z aus Marokko.
Ja, okay. Ich glaube, ich habe schon mal davon gehört, aber es erklärt es auf jeden Fall.
Und auch schon wieder interessant, dass es sich hier ums Telefon, also um die Telefonvorwahl dreht, weil ja die Proteste halt auch viel auf Social Media oder mit Hilfe von, ja, sag ich mal, Handys organisiert wurden. Also ich finde das irgendwie auch schon wieder eine, ja, so eine gute Verbindung.
Ne? Aber was waren jetzt eigentlich die Hintergründe bei Marokko?
Tausende junge Menschen sind in Marokko ab dem 27. September 2025 auch auf die Straßen gegangen. Auch hier waren die Proteste anfangs friedlich. Und dann eskalierten die Proteste ebenfalls und die Polizei hat dann auch mit Tränengas und anderen Mitteln zurückgeschlagen. Zahlreiche Menschen wurden dabei auch verletzt und drei verloren dabei auch ihr Leben. Zwischen dem 1. und 3. Oktober erreichten die Proteste dann in Marokko ihren Höhepunkt. Also wirklich mehr als 400 Menschen wurden dann in diesen 3 Tagen beispielsweise festgenommen und die Organisation hat sich auch weiter ausgeweitet auf Plattformen wie Discord, also ähnlich wie auch in Nepal schon. Jetzt kommen wir auch so ein bisschen zu den Auslösern. Also ich glaube, man hat davon auch schon gehört, aber Marokko soll ja 2030 geplant die Weltmeisterschaft, also die FIFA-Weltmeisterschaft hosten, zusammen, glaube ich, mit Portugal und Spanien. Und dazu werden halt momentan sehr viele Stadien gebaut. Also grundsätzlich insgesamt gibt die Regierung gerade bis zu 890 Millionen Euro für die Renovierung von Stadien aus, während halt der Gesundheitssektor und Bildungssektor weiter ja, marodiert, beziehungsweise das ist der Vorwurf, den diese Protestierenden haben, dass halt sehr wenig Gelder für Gesundheit und Bildung eingesetzt wird und dadurch halt eher in solche großen Projekte fließen, die der Bevölkerung eben nicht hilft. Vor allem der Premierminister Akanuj wird für diese wirtschaftlichen Missstände verantwortlich gemacht. Und ab dem 3. Oktober verschriftlichen Anhänger dieser Gen Z 212 beispielsweise auch 8 explizite Forderungen an den marokkanischen König Mohammed den VI. In einem offenen Brief. Und darunter wurde beispielsweise gefordert, dass die akute Regierung entlassen wird, ein unparteiisches Justizverfahren gegen Korruption initiiert wird, die gesamten politischen Parteien aufgelöst werden und eine Gleichberechtigung gegenüber jungen Menschen durchgesetzt wird, die eben gleiche Chancen gerade in den Sektoren Gesundheit, Bildung und Beschäftigung einsetzt. Allerdings haben diese, ja, Bewegungen zu keinem Sturz geführt. Also die Regierung wurde jetzt nicht abgelöst oder ausgesetzt und auf diesen Brief wurde jetzt, ja, nicht direkt geantwortet. Also es gab nicht so direkte Veränderungen, wie das in Nepal und Peru eingesetzt hat.
Aber Merle, du verstehst halt auch einfach nicht, ne? Weil bei dem Bau der Stadien, da werden ja auch quasi Arbeitsplätze geschaffen. Ne? Ja,
ganz viele bestimmt.
Ganz viele Arbeitsplätze und das macht es dann alles wieder wett. Nee, okay, also jetzt bei allem Sarkasmus fasse ich jetzt mal vielleicht ganz kurz zusammen, was ich hier so mitgenommen habe. Ne? Also für die drei Proteste. Erstmal beginnt mit Nepal. Also die Ursachen bei Nepal waren jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, der Social Media Ban, also die Zensur und die Korruptionsvorwürfe gegen den Premierminister und eigentlich die gesamte Regierung. Und in Peru war es ja dann das Pensionsgesetz und die Korruptionsvorwürfe, richtig?
Ja, genau.
Genau, und dann haben wir jetzt halt noch zu guter Letzt in Marokko die ökonomische Ungleichheit, vor allem jetzt im Gesundheitssektor und Bildungssektor versus FIFA-Weltmeisterschaft.
Ja, das ist vielleicht nochmal eine ganz gute Zusammenfassung. Also das waren jetzt diese drei Länder, die ich mir heute mal rausgesucht hatte. Das wird aber bei den anderen Ländern, die ich im Vorfeld schon genannt habe, nicht anders ausgesehen haben. Also auch dort gab es halt ähnliche Proteste. Und da komme ich auch direkt zu auch vielleicht unserem Folgentitel, nämlich der Piratenflagge, die ich schon angeteasert habe. Was eint denn diese ganzen Proteste? Und das ist eine Flagge. Die nennt sich die One Piece Flag. Und das ist halt immer wieder sichtbar gewesen, also diese Flagge. Und ich habe ja mal ein Bild heute mitgebracht. Ich weiß nicht, Sarah, würdest du uns die Flagge mal kurz beschreiben?
Und zwar sieht man darauf abgebildet einen Totenkopf hinter einem schwarzen Hintergrund. Und der Totenkopf trägt einen Strohhut mit einem roten Band.
Genau, und er grinst auch so ein bisschen, finde ich. Er sieht irgendwie, ja.
Ja, ist ein bisschen gruselig. Es hat sowas wie von so einem Halloween-Totenkopf. So.
Gruselig, aber irgendwie auch so ready. Der sieht aus, als wäre er jetzt bereit. Kennst du denn One Piece? Also hast du von der Serie schon mal gehört? Das ist nämlich eine Manga-Serie aus einer japanischen, also das ist eine japanische Manga-Serie aus dem Jahr 1997. Und ich bin ja nicht so der Manga-Fan, aber ich weiß, dass du es bist, Sarah.
Ja, also ich war da früher voll drin, ne? Auf jeden Fall kenne ich die Serie und ich habe jetzt aber noch nicht so aktiv alle Folgen geschaut. Also wäre auch krass. Es gibt, glaube ich, so 300 oder 400 Folgen davon. Oder wow. Vielleicht sogar 600. Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich habe komplett den Überblick verloren. Aber so ab und zu habe ich da mal reingeschaut. Habe die jetzt aber nicht so sehr verfolgt wie zum Beispiel andere Serien. Aber generell kann ich dazu sagen, also ich weiß nicht, soll ich mal inhaltlich kurz eintauchen hier?
Ja, erklär uns doch mal, worum die Serie so handelt.
Erstmal kurz zur Erklärung, ne? Hier, diese Bücher sind der Manga und die Serien heißen eigentlich immer Animes, ne? Just hier.
To clarify.
Genau, danke. Clarifications. So, auf jeden Fall ist es eine Abenteuerserie, die halt so Themen wie Freundschaft, Freiheit und halt auch den Kampf gegen die Unterdrückung thematisiert. Also es geht quasi darum, so gegen korrupte Mächte zu kämpfen und darunter zum Beispiel auch die Weltregierung. Und insgesamt ist die Hauptfigur der Serie der Kapitän Ruffy und seine Crew. Also das sind so die Straw Hat Pirates. Und ja, also es geht auch so um eine Schatzsuche. Und diese Weltregierung möchte eigentlich den Schatz vorenthalten. Also ich kann auch mal ganz kurz hier so ein Zitat nennen von Ruffy. Also er sagt da, ich will eine Welt erschaffen, in der alle meine Freunde so viel essen können, wie sie wollen. Kurz bevor er dann halt so ein Land von Tyrannen befreit. Ich denke, man kann hier ja schon so ein bisschen ja Verbindungen auch zu den Protestbewegungen ziehen, weil das hat ja auch etwas von Gerechtigkeit, Gleichheit, Freiheit, Wohlstand für alle so eine Form des guten Lebens zu wollen. Ja.
Auf jeden Fall. Das wird dann auch quasi analysiert bei diesen Protesten, wo diese Flagge zu sehen ist. Und ich habe mir ein Interview durchgelesen mit der Anime-Expertin Andrea Hobinski und die sagt zum Beispiel, Ruffy und seine Crew stehen für Freiheit, individuelle Entscheidungen und dafür, seinem Herz zu folgen. Und die Gen Z, wie wir wissen, ist ja Digital Native, hat dadurch halt große Einblicke in die Popkultur, auch über die sozialen Medien. Und gerade so Figuren, Momente und Memes gehören halt zu dem Aufwachsen von vielen Gen Z-Mitgliedern dazu. Und deswegen können sie sich halt mit solchen Symbolen auch besser identifizieren. Man kann davon eigentlich sagen, dass es quasi eine Sprache der Gen Z ist, also diese symbolische Sprache über Popkultur. Und es verbindet diese Gruppe dann auch. Und gerade hier durch die Serie, dass halt ja Tyrannen und autokratische Systeme bekämpft werden, kann man diese One-Piece-Flagge dann ganz gut in diesen Antikorruptionsprotesten einbauen, so wie es jetzt hier auch in Nepal, Peru und Marokko geschehen ist. Und jedes Land interpretiert das Symbol natürlich unterschiedlich und es wird auch unterschiedlich getragen, also teilweise auf Flaggen oder T-Shirts, Plakaten und dann natürlich auch in den sozialen Medien. Aber im Kern meint es halt immer dasselbe, nämlich die Rebellion und den Kampf gegen Unterdrückung. Und eine Sache, die ich auch sehr interessant fand, ist, dass man diese Flagge auch teilweise in Deutschland und in den USA sieht. Also in Deutschland habe ich gesehen, dass sie auf Free Palestine-Protesten gezeigt wurden. Und in den USA ist sie jetzt auch teilweise in Minnesota aufgetaucht, bei den ICE-Protesten. Also wir sehen, die Flagge ist auch omnipräsent, sage ich mal, weltweit und nicht nur auf den globalen Süden beschränkt. Aber man sieht halt, dass sie vor allen Dingen in diesen Antikorruptionsprotesten aufgetaucht ist. Und da wäre jetzt mal direkt meine Frage, Sarah, kennst du denn noch andere popkulturelle Symbole aus Filmen, Büchern oder Memes, die eben auch so politische Messages übermitteln, so wie jetzt Ruffy mit der One Piece-Serie das auch mit der Flagge tut?
Also erstmal muss ich natürlich sagen, ich habe diese Flagge noch nie irgendwo wahrgenommen, Merlena. Wirklich noch nie. Und ich finde es richtig krass, jetzt das so zum ersten Mal von dir gehört zu haben. Dementsprechend werde ich, glaube ich, mal in Zukunft darauf achten. Dann entwickelt sich so ein Bader-Meinhof-Effekt und dann sehe ich die Flagge irgendwie so an jeder Ecke gefühlt. Naja, egal. Auf jeden Fall zurück zu deiner Frage von gerade eben. Also ja, habe ich so ganz klassisch, habe ich letztens so ein Reel gesehen von einem linken Politiker, also Politiker der Linken. Und da war dann so dieses Hanging Tree-Lied im Hintergrund, ne, dieses... Are you? Ich werde jetzt nicht singen, weil das wird schrecklich, dann schalten mich alle ab. Aber ja, genau, eigentlich so aus die Tribute von Panem oder Hunger Games, ne?
Ja, das ist auch, glaube ich, das, mit dem ich mich da wirklich am meisten verbinde. Also das, was für dich Anime ist, ist für mich, glaube ich, die Tribute von Panem. Ich habe es gelesen, geguckt, die neuen Bücher geguckt, gelesen, alles. Aber genau, die Tribute von Panem ist ein sehr gutes Beispiel, weil auch gerade, sag ich mal, die jüngere Generation damit aufgewachsen ist. Und in den Büchern geht es ja auch um Rebellion gegen eine sehr autokrate Regierung. Und Symbole, die von dieser Serie oder diesen Büchern eben bekannt sind, sind, wie du schon gesagt hast, The Hanging Tree, also dieses Lied, was dann in den Filmen vor allen Dingen gezeigt wird. Und ich sehe das so oft unter Reels mit entweder Proteststrukturen oder, was ich auch teilweise gesehen habe, immer wenn die Met Gala ist, die ist jetzt ja, glaube ich, auch irgendwann demnächst. Die Met Gala ist halt so eine große, ja, Fashion-Gala in New York. Da gehen viele Promis hin und es ist vor allen Dingen eine Kunstausstellung des Metropolitan Museum of Art. Aber grundsätzlich gehen da halt jedes Jahr halt viele Promis hin und zeigen halt bestimmte Kleidungsstücke. Ist immer sehr extravagant. Für Modemenschen ist es super toll, sich das anzuschauen. Aber jedes Jahr sehe ich auf der Met Gala dann, oder um die Zeit der Met Gala herum, ja, so Videos, wo dann immer Zusammenschnitte von diesen extravaganten Kleidern geschnitten wird, mit dann irgendwelchen Kriegsszenen, wo halt Kinder hungern oder halt Menschen irgendwie beschossen werden, fliehen, also auch gerade jetzt im Gaza-Krieg, who knows. Das soll halt immer so zeigen, wie das Kapitol in der Tribute von Panem, also die Met Gala in dem Sinne, versus quasi die Bevölkerung, also dann halt ja im Krieg sich befindende Bevölkerung im Gegensatz steht. Und ich sehe das jedes Jahr und das ist halt für mich auch so eine riesen Symbolik und Metapher.
Also mir ist das jetzt noch nie aufgefallen, beziehungsweise habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber als du das gerade angefangen hast zu erzählen, musste ich auch an das Kapitol denken und auch, also ich habe die Bücher auch gelesen, auch die Filme gesehen und da gab es ja auch so eine Szene, sowohl Film als auch Büchern, obwohl vielleicht Film nicht, egal, wo einer bei dieser Feier kurz vor den Spielen meinte, er möchte sich jetzt den Finger in den Hals stecken oder irgendwie so ein Abführmittel nehmen, damit die noch mehr essen können. Also diese extreme Konsumgesellschaft, ne, die du da gerade beschrieben hast. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Und ein anderes Symbol sind die drei Finger, ne, die in der Tribute von Panem gemacht werden. Also es wird ja immer so drei Finger der Hand genommen, geküsst und dann in die Höhe gehalten. Das macht man in dem Film grundsätzlich eigentlich traditionell zur Beerdigung, glaube ich. Aber irgendwann wird es halt so das Symbol von Katniss. Also gut, wir reden jetzt sehr viel über die Tribute von Panem. Wenn ihr sie nicht geguckt habt, please do so. Mhm. Aber das ist halt auch so ein Symbol, was in manchen Protesten auch aufgefallen ist. Jetzt nicht in den Protesten, die ich heute vorgestellt habe, aber in den letzten Jahren. Genauso wie das Zitat im, glaube ich, einer der letzten Filme, wo Katniss eben sagt, if we burn, you burn with us, in die Kamera zum Präsidenten. Und das wird auch oft unter so Reels gelegt, wenn es um autokrate Systeme geht.
Kennst du noch weitere? Also hast du noch irgendwie andere Beispiele, außer jetzt nur die Tribute von Panem? Das hört sich so an, so, ja, die Tribute von Panem klingt so, wir haben es fertig, ne?
Nee, auf jeden Fall. Ich habe da auch ein bisschen reingeguckt, weil es mich auch extrem interessiert hat, weil ich es so cool finde auch, wie sich dann Popkultur und Protest verbindet. Und ich glaube, Tribute von Panem ist halt so das Größte und das ist mir auch direkt eingefallen. Aber ich habe da nochmal tiefer geguckt. Und eine Sache sind zum Beispiel die Handmaid's Tale Kutten. Das ist ein Roman gewesen von Margaret Atwood. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gelesen hast. Ich noch nicht.
Nee.
In dem Buch geht es auf jeden Fall um eine dystopische Welt, in der Frauen halt unterdrückt werden und die tragen so ganz bestimmte rote Kutten mit weißen Hüten. Googelt es mal, also man, das hat Wiedererkennungswert, man kennt das.
Ich weiß nicht, ob das so dystopisch ist, eine Welt, in der Frauen unterdrückt werden.
Ja, also sie werden noch, wirklich, das ist die Maximal-Endstufe, musst du dir halt vorstellen.
Okay. Ich verstehe.
Ja, und diese Kutten werden halt oft getragen, auch beispielsweise gerade in Minnesota passiert, also da sind Frauen auch wieder in diesen Kutten aufgetreten, aber sie werden vor allen Dingen dann zu Selbstbestimmungsprotesten oder Abtreibungsprotesten angezogen, auch als Zeichen von Frauenrechten und ja, einfach so einer Machtdemonstration von wegen, ne? Lass uns nicht in die Welt von diesem Roman kommen. Ein anderes Beispiel war zum Beispiel die Serie Haus des Geldes. Die war ja auch super, ja, beliebt. Ich glaube so 2018, 2019. Und auch das Lied, also das italienische Lied Bella Ciao, was ja eigentlich ein antifaschistisches Lied im Zweiten Weltkrieg war. Aber das hatte da nochmal so eine richtige aufgeblühte Wahrnehmung. Also viele Menschen haben das gesungen, gespielt und auch bei Protesten ja, verwendet. Das sind auch noch zwei Beispiele, die ich, glaube ich, viele Menschen kennen. Gerade bei Haus des Geldes gibt es ja auch diese Masken, ne, die sie dann da tragen. Und oftmals wurden ja bei Haus des Geldes dann diese Symbole verwendet für einen Widerstand gegen das Finanzsystem oder den Kapitalismus.
Ja, ich kenne das Lied auch. Das haben auch damals ganz viele gesungen, ohne irgendwie eine politische Verbindung dazu zu ziehen oder so. Das war auch einfach sehr ein großer Trend, würde ich sagen.
Warum glaubst du denn, Sarah, dass solche Symbole so gut funktionieren? Also warum lassen die sich so gut auf Proteste übertragen?
Ja, also ich glaube, das ist auf jeden Fall so eine gewisse Form von universeller Sprache. Also wenn zum Beispiel jeder jetzt die Serie gesehen hat, ich meine, wir haben uns ja auch gerade sehr lange darüber unterhalten, was wir alles so kennen und so, das ist halt, man sieht es, es ist jetzt auch nicht zu ernst, das ist auch irgendwie aus einer ja fernen Welt, fiktiven Welt ja auch meistens und ich glaube, da kann man sich irgendwie dann schon auch so ein bisschen emotionalisieren mit, ne? Also man fühlt ja auch viel, wenn, also nicht alle, aber ich würde schon sagen, wenn ich jetzt Filme schaue oder Bücher lese, dann ist das meistens auch mit so einer Emotionalität verbunden, also vor allem halt bei so Romanen, also Fantasy-Romanen zum Beispiel auch. Ja, genau, und es hat auch einen hohen Wiedererkennungswert, also ja, ich konnte ja jetzt auch gerade einstimmen, wenn du mal was gesagt hast oder ich dir was erzählt habe, ja.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, punkto Emotionalisierung, auch das trifft so voll zu, finde ich. Also gerade die Musik, also diese beiden Lieder, diese Hanging Tree oder auch Bella Ciao, wenn das unter so Reels geschnitten wird, ich bin sofort eine Gänsehaut. Das ist für mich super emotionalisierend, obwohl der Inhalt ja alleinstehend vielleicht gar nicht so emotionalisierend wäre, aber allein diese Verbindung zu dieser Serie oder diesen dystopischen Romanen, da ist man halt direkt drin. Und ich, gerade wenn man halt Fan von diesen popkulturellen oder halt dann auch von dieser Literatur ist, da ist man halt sofort drinne, finde ich.
Ja, nee, also ich finde, ich habe mich jetzt auch gerade so gefragt, okay, warum werde ich da überhaupt so emotional? Aber ich kann da zustimmen. Ich kriege zum Beispiel auch bei diesem Hanging Tree immer Gänsehaut, ne? Und ich glaube, es hat auch ein bisschen was zu tun damit, dass man so gewisse Figuren dann zum Beispiel in den Filmen oder in den Büchern hat, mit denen man sich selber auch identifiziert, ne? Also man denkt da irgendwie auch so ein bisschen in so einer, ja, man fühlt sich so ein bisschen heroisch. Weißt du, was ich meine?
Ja,
so,
auf jeden
man
Fall.
Man hat irgendwie auf, man glaubt auch sich mit den Fähigkeiten, die vielleicht sogar übernatürlich sind, identifizieren zu können und die sich durch eben den ja, Protest oder diese Emotionalität aneignen zu können.
Ja, nee, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe damit ja auch gerade schon angefangen. Also ich finde ja Tribute von Panem, ich liebe die Bücher, ist für mich so meine Kindheit. Und natürlich hat Katniss als Hauptfigur so eine Heldentat vollbracht. Und für mich ist es halt super, nicht nur emotional, sondern auch inspirierend. Und das kann man wahrscheinlich super anwenden, wenn man halt dann selber sich in ähnlichen Situationen darauf bezieht.
Ja, es ist vor allem auch wie so, ja, so ein Stempel, weißt du, so jeder kann sich dieses Symbols bedienen, also jeder kann es sich irgendwie quasi auf das T-Shirt kleben, aber auf die Fahne stecken und das halt hochhalten und sagen, okay, das sind wir, es bildet eben dieses Gemeinschaftsgefühl, das eben ja auch reproduzierbar und auch ausdehnbar ist. Ja, genau, aber du hattest uns ja jetzt insgesamt so ein paar einzelne Einblicke in die Proteste gegeben und auch schon von Plattformen wie Discord oder TikTok gesprochen. Und da scheint ja auch eine Parallele zwischen den Protesten zu geben. Und ja, ich glaube, ich frage mich einfach, was spielen soziale Medien denn so für eine Rolle?
Ja, die spielen eine sehr große Rolle. Das war auch eine Sache, die bei diesen Protesten halt im Zentrum standen. Also gerade Nepal hat da wirklich als Vorreiter gedient, als einer der ersten Proteste, die auch dann diese sozialen Medien als Katalysator und Organisationsplattform genommen haben. Und ich weiß nicht, ob du Discord kennst. Ich glaube, das kommt ja eigentlich aus so dem Gaming-Bereich.
Ja,
so
doch, auf
aus
jeden
dem
Fall.
Streaming- und Gaming-Bereich. Aber Discord ist halt eine anonyme Plattform, also man kann da unter einem anonymen Namen auch posten. Und gerade in Nepal hat sich da zum Beispiel so ein ganzer Channel ja entwickelt mit Hunderttausenden von Followern und richtigen Subkanälen, also dann einzelnen Kanälen, auf denen halt wirklich organisiert wurde zu bestimmten Themen. Also es gab dann einen Kanal zum Beispiel für, wo sind die Polizeikräfte, einen Kanal für Notrufe, einen Kanal für politische Diskussionen oder zum Beispiel auch einen Kanal mit ja, so Packanleitungen, was muss ich heute mitnehmen, packe meinen Rucksack, so was kommt mit in den Protest, was ist nützlich oder auch Koordinationsrouten. Genauso wie, was soll ich machen, wenn ich verletzt bin? Also es gab da halt wirklich eine sehr neue Art von Planung für so einen Protest. Und gerade, wie gesagt, in Nepal hat sich da diese Struktur eben anonym herausgebildet. Also es gab keine zentrale Führung, es wurde alles auf diesen Plattformen geregelt. Und die Polizei hat davon halt auch wenig mitbekommen. Also die hatten diese Plattform Discord halt gar nicht auf dem Schirm. Und sie ist ja auch nicht zurückverfolgbar auf bestimmte Personen, sodass ja diese Plattform halt super effizient zu diesen Protesten beigetragen hat. Obwohl ich das eigentlich ironisch finde, dass halt ein Land, wo halt Social-Media-Verbote aufgetaucht sind, dann Discord nutzen. Also die haben ja durch VPN-Services und weiteren Techniken sich da so herumgefuchst. Also finde ich auch irgendwie beeindruckend. Mhm. Und man kann dann halt sehen, dass diese ja, Proteststruktur sich auf die anderen Länder auch übertragen hat. Also die haben sich von diesen Strukturen inspirieren lassen. Es wurde nicht eins zu eins kopiert, aber auch Discord hat dann eben in anderen Protestländern auch eine große Rolle gespielt. Aber auch TikTok oder Instagram, also die klassischen Social-Media-Kanäle, wurden auch verwendet. Aber auch gerade so zum Verbreiten von politischen Messages oder auch zur Inspiration für andere Länder. Also so haben sich eben auch Länder global angesteckt, sage ich mal, und inspirieren lassen. Ja, das war ein sehr großer Aspekt dieser Proteste, was ich auf jeden Fall der Gen Z auch zuschreiben würde als Digital Natives, dass sie jetzt diese ja, digitalen Kanäle auch für die Proteste verwendet haben. Also ich finde das auf jeden Fall super interessant.
Aber jetzt mal abgesehen von der One-Piece-Symbolik und jetzt auch Social Media, gibt es eigentlich einen inhaltlichen Nenner, der die Jugendproteste in den über 14 Ländern, die du vorhin so genannt hast, global verbindet?
Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, den ich jetzt nochmal so ein bisschen erläutern möchte. Ich habe mir mal so ein paar Steckenpferde dieser Proteste angeschaut und mal so ein bisschen evaluiert, was sind da so die Gemeinsamkeiten und bin da insgesamt auf 6 große Hauptgründe gekommen, warum diese Proteste entstanden sind im Zuge dieser One-Piece-Symbolik. Das erste ist Korruption. Also ich glaube, das ist wirklich in jedem der Proteste zu finden. Korruption gegenüber Regierungsmitgliedern oder auch den Präsidenten oder Premierminister. Also man kann das auch sehen, dass die einzelnen Länder, die betroffen sind, beispielsweise Nepal, Indonesien, Philippinen, Marokko, Peru, Madagaskar, also wirklich zahlreiche dieser Länder, eben auch in Skalen der Korruption relativ schlecht stehen. Das wird gemessen an dem Corruption Perception Index. Also alle Länder schneiden da nicht besonders gut ab. Und viele dieser ja, gerade junge Mitglieder der Proteste wenden sich da halt gerade gegen Politiker und Unternehmen, die ja korrupt sind. Beispielsweise konnte man das in den Philippinen verzeichnen, wo Gelder, die eigentlich zur Flutbekämpfung bereitgestellt wurden, dann auf private Konten gelenkt wurden. Also das war zum Beispiel der Auslöser in den Philippinen für die One-Piece-Proteste. Ein weiterer sehr großer Grund sind wirtschaftliche Missstände. Also das haben wir ja auch in allen drei Ländern gesehen. die ich vorgestellt habe, es gab eben eine hohe Arbeitslosenquote, gerade bei jungen Menschen, obwohl sie eben einen sehr guten Bildungsgrad hat. Also beispielsweise liegt in Nepal die Arbeitslosigkeit bei jungen Menschen bei über 20%, bei Marokko bei über 35%. Und viele haben eben nur als einzige Option dann die Migration und können sich dadurch dann eben bessere Arbeitschancen vorstellen im Ausland. Ein weiterer Grund ist eben die hohe informelle Arbeitsquote. Also beispielsweise in Peru oder Indonesien gibt es diese sogenannte Gig Economy, also Arbeit ohne einen Vertrag. Und dadurch gibt es ja auch keine soziale Absicherung oder ein geregeltes Pensionssystem, was man dann ja auch in Peru gesehen hat, dass das eben zu erheblichen Problemen geführt hat. Und viele junge Menschen sehen da eben ein großes Problem dann auch darin, dass es eben Rechtsunsicherheit, Korruption und eine Erosion der Institutionen auslöst. Und da fordern eben auch viele nach besseren Löhnen und einer besseren Absicherung. Ein weiterer großer Grund ist der Egalitarismus, den die Menschen auf die Straße treibt, oder man nennt es auch Nepotismus.
Ja, also hier mal die Frage an dich, Melle, auch stellvertretend für Zuschauer vielleicht einige. Was bedeutet Nepotismus?
Genau, Nepotismus oder auf Englisch Nepotism ist eigentlich die Vetternwirtschaft, also die Bevorzugung von Familienmitgliedern und auch Freunden. Und das sieht man in vielen Ländern, also gerade in Nepal, Indonesien oder Peru werden den Politikern und Regierungsmitgliedern eben eine Elitarität vorgeworfen und dass sie eben Angehörige ihrer Familie und Freunde eben privilegieren und bevorzugen. Und dass es da halt eine gewisse Abstufung gibt. Also beispielsweise gab es in Nepal auch so eine Online-Kampagne, die NepoKid-Campaign, dass halt viele Kinder von Politiker eben ja deutlich besser gefördert werden oder mehr Chancen bekommen als, sag ich mal, der Durchschnittsmensch.
Ja, ich muss noch ganz kurz dazu sagen, ich weiß nicht, aber ich glaube, viele Leute kennen auch den Begriff Nepo-Baby. Ich habe das Gefühl, das entwickelt sich auch schon zu so einer gewissen Beleidigung heraus.
Ja, Nepo-Baby. Ich glaube, es wird auch vielen halt Celebrities, gerade in den USA, vorgeworfen, die halt schon in ihrer Branche Familienmitglieder haben, ne?
Ja, das stimmt auf jeden Fall.
Ja, ein weiterer Grund ist die Meinungsfreiheit und Zensur. Also wir haben das ja in Nepal und Peru beispielsweise auch gesehen. Gerade in Nepal mit dem Social-Media-Ban, dass sich viele Menschen da eben, ja, dass sie da Angst haben vor einer gewissen Einschränkung ihrer Meinungsfreiheit. Dann als fünften Punkt ist eben auch die strukturelle Verbesserung, also das haben wir auch in Marokko gesehen, dass gerade Bildung, Gesundheitswesen, dass das halt Aspekte sind, die vernachlässigt wurden von der Regierung und dass es zu großer politischer Instabilität kommt. Und viele dieser Proteste fordern dann eben auch nach besseren strukturellen Bedingungen. In Peru beispielsweise können wir diese politische Instabilität auch sehen. Also in den letzten 10 Jahren gab es da 8 PräsidentInnen und 3 Parlamente. Und es wurde durch Covid-19 und die ganze Inflation natürlich auch verstärkt. Und als letzten Punkt, den es vor allen Dingen in Peru und Marokko auch gegeben hat, war eben eine große Kriminalitätsrate und schlechte Judikatur. Also gerade die Drogen- und Gangkriminalität nimmt da eben zu. Und es gibt da halt eine relativ schlechte juristische oder exekutive Verfolgung dieser Kriminalität. Und viele Menschen fühlen sich dadurch einfach nicht mehr sicher in diesen Ländern. Ja, ich glaube, das war jetzt so im Schnelldurchlauf, was die Gründe waren. Und ich muss auch sagen, ich finde, das sind wirklich ziemlich tiefe Gründe, aber auch, das sind Gründe, die prägen deinen Alltag, die prägen wahrscheinlich dein Aufwachsen. Das sind Sachen, die sich wahrscheinlich ganz langsam fortentwickelt haben und diese Proteste anheizen. Mal gucken.
Ja, also vielen Dank erstmal, Merle. Jetzt ist so meine letzte Frage. Wie geht es denn nun in den Ländern Nepal, Peru und Marokko eigentlich weiter? Hast du da irgendwelche Infos für uns hier so zum Abschluss?
Ja, ich glaube, das ist auch nochmal gut, um das Ganze abzuschließen, weil die Proteste sind jetzt ja auch schon nicht ganz aktuell. Also die kommen ja aus letztem Jahr. Und ich gehe jetzt das Ganze der Reihenfolge mal durch. Also in Nepal gab es dann ja die Übergangsregierung, also der Premierminister wurde ja abgesetzt. Und die neue Übergangspremierministerin ist Sushila Kaki. Das ist die erste weibliche Regierungschefin in Nepal, by the way. Und sie ist auch sehr beliebt unter den jungen Menschen. Also man konnte auch sehen, dass in diesen Discord-Channels in der One Piece-Protestaktion auch schon über sie gesprochen wurde, als mögliche Nachfolgerin von Premierminister Oli. Und der Dialog zwischen der Übergangsregierung und den jungen Mitgliedern der Protestaktion findet mittlerweile auch statt. Also man kann hier definitiv von einer Stabilisierung sprechen, obwohl natürlich die Protestierenden immer noch jetzt abwarten auf die Neuwahlen. Die finden jetzt am 5.3.2026 statt. Und da hoffen natürlich auch viele auf die Veränderungen und auch gerade umfassende Korruptionsbekämpfung. In Peru sieht es ein bisschen anders aus. Auch hier gab es ja eine Absetzung der Präsidentin. Allerdings habe ich ja schon gesagt, dass der neue Übergangspräsident Jerry José überhaupt nicht beliebt ist, im ganzen Gegenteil, und die Proteste halt weiter angeheizt hat. Und die Proteste haben jetzt auch nicht wirklich aufgehört. Also sie haben ja im September angefangen, aber sie sind immer mal wieder aufgeblüht, nicht ganz so stark wie im September, aber beispielsweise am 29. Januar 2026, also noch gar nicht so lange her, gab es wieder so große Proteste der Gen Z in Peru. Allerdings soll es ja jetzt auch in Peru zu neuen Wahlen kommen, also am 12.04.2026, und das entwickelt sich jetzt schon als sehr turbulenter Wahlkampf. Also es gibt sehr viele Kandidaten und gerade die Protestierenden sind da halt immer noch sehr unzufrieden mit der Lage des Landes. In Marokko hatten wir ja keinen Sturz der Regierung oder von Präsidenten oder Premierministern. Allerdings fordern hier die Protestierenden eben weiterhin umfassende Reformen. Also es hat sich seit den Protesten nichts an den Forderungen geändert. Das sieht man beispielsweise auch daran, dass am 10. Dezember 2025 es wieder aufgeblühte Proteste in Marokko gab. Das war am Tag der Menschenrechte und diese Proteste richteten sich vor allen Dingen an die Regierung, dass sie eben inhaftierte Protestierende freilassen soll. Allerdings flachten die Proteste dann ab und die Unruhen herrschen zwar immer noch, aber richtige Protestaktionen gab es seitdem noch nicht. Das könnte vielleicht auch daran liegen, dass die Regierung seitdem ein 15 Milliarden Dollar schweres Paket umgesetzt hat, was für das Gesundheits- und Bildungswesen ausgegeben wird. Und das soll eben so als direkte Reaktion auf die Proteste gewesen sein. Im September 2026 gibt es jetzt auch Wahlen in Marokko. Das hat aber nichts mit den Protesten zu tun, sondern weil sie sich einfach in einem Wahljahr befinden. Und gerade die jungen Wähler und Wählerinnen, die hoffen eben auf weitere Wahlreformen, die von der Regierung auch schon angekündigt wurden. Also dass zum Beispiel 50% der Kandidaten im September eben unter 35 Jahren sein sollen und dass auch junge Menschen in der Politik besser gefördert werden sollen, beispielsweise durch einen finanziellen Anreiz. Da gibt es eben jetzt auch immer noch eine große Unsicherheit, was die Wahl im September angeht. Aber das sind jetzt mal so die drei Ausblicke der drei Proteste, die ich heute vorgestellt habe. Ja, vielleicht kommen wir auch dann direkt schon zu unserer Abschlussrubrik, Sarah, nämlich unsere Current Obsessions. Und heute, ganz besonders, haben wir mal eine gemeinsame Current Obsession. Vielleicht willst du uns die kurz erklären.
Und zwar haben wir gestern im Kino einen Film geschaut und ich hoffe wirklich an alle Leute, die jetzt Arabisch sprechen da draußen, bitte lacht mich nicht aus, okay? Aber der heißt auf Englisch The Voice of Hind Rajab und zwar sehr, also ich finde interessant ist auch irgendwie nicht das passende Wort. Es war sehr emotional, sehr kraftvoll und ja, auch sehr deprimierend, um ehrlich zu sein, der Film an sich.
Ja, grob ging es. Es war eine wahre Begebenheit und das fand ich ja schon mal so, ne, das erste Thema, warum es so emotional war. Aber es ging um eine Notzentrale des Roten Halbmondes, die den Gazastreifen mit betreut hat. Und in dieser Notzentrale geht ein Anruf ein von einer 6-Jährigen, die in einem Auto gefangen ist im Gazastreifen. Und die gerade angegriffen wurde. Also das Auto wurde angegriffen und ab dann fängt die Notzentrale halt immer wieder an, mit ihr zu sprechen und versucht eben, ihr zu helfen. Und was halt wirklich am schlimmsten war, aber die Aufnahmen des Kindes, also sind halt echt. Also die sind nicht übersprochen. Das Ganze wird natürlich trotzdem begleitet von Schauspielern, die dann die Notzentrale darstellen und halt auch die emotionale Lage, weil sich das Ganze halt auch in die Länge zieht. Aber es war wirklich ein sehr emotionaler Film. Ich habe auch mehrere Menschen in diesem Kino weinen gehört und gesehen. Also ihr müsst da mit starken Nerven reingehen, aber es lohnt sich und ich finde, es ist auch ein wirklich wichtiges Thema und gut gemacht auch.
Ja, also ich glaube, es kommt schon auch auf die Person selber nochmal drauf an, aber ich glaube, es kann auch ein sehr guter Wake-up-Call sein, nochmal so ein bisschen genauer hinzuschauen.
Ja, gerade was so humanitäres Leid angeht.
Ne, also wirklich, ich glaube auch, ich saß noch nie in einem Kino und es war am Ende so still. Also ich glaube, niemand ist aufgestanden während dem Outro.
Ja, ich würde auch sagen, ich habe mir noch nie so lange ein Outro auch angeschaut. Jeden Namen habe ich mir durchgelesen.
Ja.
Das ist unsere Empfehlung an euch heute. Und ansonsten, Sarah, es war mir heute wieder ein inneres Blumenpflücken mit dir.
Ja, vielen lieben Dank. Kann ich nur so zurückgeben.
Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche. Bis dahin.
Bis denne.